Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Saudi-Arabien im Riyadh International Convention Center vor 2 Wochen. Volles Haus, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman himself ist da und empfängt seinen großen Ehrengast.
Well, thank you very much. It's an honor to be here. What a great place.
Und in diesem Saal warst auch du, Daniel, als unser Nahost-Korrespondent. Wie war da dieser Auftritt in Riyadh?
Ja, das kann man sich ein bisschen vorstellen, wenn man die Musik gehört hat vorhin schon. Eine Mischung zwischen pompös und sehr amerikanisch, obwohl es ja in Saudi-Arabien stattgefunden hat, der Staatsbesuch, der erste Staatsbesuch von Trump. Und die Erwartungen waren super hoch, der Saal war voll, alle Leute haben eigentlich darauf gewartet, dass er irgendeine große Ankündigung macht. Mhm. Und dann hat Trump halt geredet, wie er immer redet, 45 Minuten lang.
Lange, ja.
Lange. Und dann kam eben die große Ankündigung und die große Ankündigung war, dass er die Sanktionen gegen Syrien aussetzen will.
I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
In diesem Moment ist der Saal quasi explodiert. Also es gab halt Jubel aufgebrandet, die Leute sind aufgestanden, haben geklatscht. Und es war dann auch so eine bewegende Szene, weil man gemerkt hat, wie viele Leute halt darauf gewartet haben, auch im Saal, und halt wirklich sich gefreut haben. Und das hat halt auch gezeigt, was für eine Hoffnung mit diesem Entscheid auch verbunden ist, gerade auch in Syrien selbst. Und ich hatte diesen Besuch ja begleitet eben für die NZZ, diesen Staatsbesuch von Trump, und bin dann eigentlich von Riyadh aus direkt nach Syrien geflogen, um eben anzuschauen, wie dieser Entscheid, die Sanktionen auszusetzen, dort aufgenommen wird und auch, was das eben für das Land möglicherweise bedeutet.
Nach Jahren des Krieges und der Isolation liegt Syriens Wirtschaft am Boden. Jetzt wollen die USA aber die Sanktionen aufheben und das sorgt für Hoffnung, etwa in Aleppo. Dort war unser Nahost-Korrespondent Daniel Böhm. Ich bin Simon Schaffer. Zuerst, Daniel, warum bist du gerade nach Aleppo gegangen?
Das ist die zweitgrößte Stadt in Syrien, liegt im Norden, nicht weit von der türkischen Grenze entfernt. Aleppo galt immer oder schon sehr lange Zeit als die heimliche Wirtschaftsmetropole von Syrien. Es ist eine Handelsstadt, Industriestadt, galt immer so als wirtschaftliches Powerhouse, wie die Amerikaner sagen würden. Und ich habe mir gedacht, wenn ich rausfinden will, wie es nicht nur um die syrische Wirtschaft steht, sondern auch was Leute oder Vertreter der syrischen Wirtschaft jetzt darüber denken, wie sich der Entscheid von Trump auswirken wird, dann ist das ein guter Ort, um sich das dort anzugucken.
Okay, wo bist du gelandet?
Ja, ich bin dann bei der Handelskammer gelandet in Aleppo tatsächlich. Das ist tatsächlich die älteste Handelskammer im Nahen Osten. Die wurde 1601 gegründet. Und das zeigt eben auch schon mal, wie tief die Wirtschafts- und Handelstradition in dieser Stadt geht. Es war so im Gebäude drin, 3. Stock oder so. Und dann bin ich da reingekommen in diese Büros und es war alles voll. Wie so ein Bienenstock ein bisschen. Alles Leute überall rum. Und da haben wir nachgefragt, was da los ist. Und da haben uns dann die Sekretärinnen, die da saßen, haben uns gesagt, ja, bis vor ein paar Tagen war es noch relativ leer. Aber seit eben Trump diesen Entscheid verkündet hat, kämen ganz viele Leute, die jetzt entweder ihre Firmen registrieren wollen, die eine neue Steuernummer wollen. Also da war schon so der erste Effekt gleich sichtbar.
Und ich nehme an, die Leute von der Handelskammer sind, auch wenn es Arbeit gibt, natürlich darüber ziemlich erfreut.
Genau, die waren ziemlich erfreut und wir haben dann auch gleich einen Termin mit dem Chef dieser Handelskammer bekommen. Und ich bin dann gemeinsam mit meinem Produzenten, der halt auch übersetzt hat und halt auch Kontakte klar gemacht hat, sind wir dann direkt bei diesem Mann im Büro gelandet.
You can see there is the psychology of that news on the markets or on the businessman and the trader
immediately. Ihr sagt hier aber auch eben psychologisch für die Leute generell, noch bevor überhaupt irgendetwas in Kraft getreten ist.
Ja, also die Leute, die dort gearbeitet haben oder halt Firmen hatten oder gehandelt haben, die wurden halt durch die Sanktionen halt extrem beschnitten. Es waren ganz viele normale Prozesse, die bei uns ganz einfach sind, werden unfassbar kompliziert, bis hin zu sogar gefährlich.
Okay.
Und um das zu verstehen, muss man ein bisschen wissen, was für Sanktionen da auf Syrien drauf waren.
Since 1978 or 1979, we were kind of detached from the world, disconnected from the whole world.
Also das erste Set an Sanktionen wurde 1979 erlassen, damals, weil die damalige syrische Regierung sich in den Libanon-Krieg eingemischt hat. Dann kam ein neues Set drauf in den frühen Nullerjahren, als die Syrer im Irak mitgemischt haben, als die Amerikaner da waren. Und dann schließlich 2011, als der Volksaufstand gegen Assad losging und er darauf mit extremer Brutalität reagiert hat, kam dann diese neueste Nummer an Sanktionen drauf. Man hat also so ein richtig großes Set an Sanktionen, was einfach fast jeden Lebensbereich erreicht. Mhm. Also es geht von, dass Unternehmer kein Geld verwenden können, dass sie zum Teil keine Bankkonten haben können, dass es nicht möglich ist, Bankgeschäfte zu machen mit dem Ausland, was gar keine SWIFT-Nummern gibt. Also diese Nummern, die ja wichtig sind, die man ja für das internationale Zahlungssystem braucht. Also
für digitale Zahlungen.
Genau, digitale Zahlungen gehen nicht. Man kann keine Kreditkarten benutzen in Syrien oder konnte nicht mehr bei Western Union irgendwie Geld ins Land richtig bringen. Also es war wirklich von der Außenwelt abgeschnitten. Selbst als ich im Land unterwegs war, habe ich das gemerkt. Also man kann da gewisse Apps auf dem Handy nicht brauchen, weil die halt nicht funktionieren. Weil Trump damals 2019 auch noch diese CISA-Sanctions eingeführt hat. Und dann Trump 2019 nochmal eine Stufe draufgesetzt hat.
In der ersten Amtszeit.
Ja, in seiner ersten Amtszeit. CISA-Sanctions sind sozusagen Secondary Sanctions. Das ist halt dann nochmal eine Stufe, die dazu führt, dass jeder, der auch nur ansatzweise mit diesen sanktionierten Entitäten in Syrien was zu tun hat, sofort bestraft wird. Und das schreckt halt ganz viele Leute ab.
Also Syrien war toxisch in dem Sinne. Arbeitet ja auch nicht mit irgendjemandem dort zusammen.
Ja, genau. Das war ganz, ganz schwierig. Die einzigen Länder, mit denen die doch noch ein bisschen Handel treiben konnten, war dann irgendwie China oder Russland. Aber selbst eben so Länder wie China und Russland, ging dann auch nur über sehr komplizierte Hinterwege. Also die waren wirklich von der Welt abgeschnitten.
Und wie könnte es jetzt anders werden, bald?
Das ist eben die große Frage. Man weiß es noch nicht ganz genau, wie es anders wird. Aber dieser psychologische Effekt hat sich dann auch schon auf dem Feld gezeigt, wenn man so sagen will. Ich bin dann weitergefahren von der Handelskammer in Aleppo, ein bisschen weiter nördlich. Dort ist die größte Industriezone Syriens. Es ist ein riesiges Industriegebiet, was da gebaut wurde, was früher auch sehr blühend war und dann ziemlich gelitten hat. Nicht nur unter den Sanktionen, sondern auch unter dem Bürgerkrieg, der da war. Und dort habe ich ein paar Unternehmer getroffen. Und da war dann auch wieder so eine Euphorie schon zu spüren.
Was waren das für Leute?
Genau, ich bin also bei einem Mann in die Fabrik reingelaufen. Ahmed Al-Sawas hieß der. Das ist so ein Textilunternehmer, macht Textilverschönerung. Der saß dann in seinem Büro, verrauchter Laden, stand auch kein Rechner da, sondern halt einfach nur so eine kleine, so diese kleinen Taschenrechner, wenn man sie von früher kennt. Und der saß da im Unterhemd, hat geraucht und so mit Dollarbündel gehandelt, hat dann irgendwie den Strom bezahlt, der aus dem Generator kommt, den man sofort Cash bezahlen muss. Und dann irgendwie die Lieferanten, die ihm die Tür einliefen, da wurde dann immer auch mal so rumgestritten und so. Aber im Großen und Ganzen gefühlt, es gab eine Euphorie. Und das hat auch damit zu tun, dass diese Leute halt vorher, auch die ganzen Kontrolleure vom alten Assad-Regime auf dem Buckel hatten, die ihn zu den Sanktionen zusätzlich auch noch versucht haben, das Leben schwer zu machen.
Er sagt, you know, like the guys, they came like last year. So, and then like they entered, there were like around 12 people from the Ministry of Finance, you know.
Before the fall.
They were like collecting money, you know, like they were taking, and they started like kind of like checking everything here.
Es gab auch so Gesetze wie zum Beispiel, der Gebrauch von Dollars war verboten. Also man durfte keine Fremdwährungen führen oder auch verwenden. Nicht mal darüber reden sogar. Es stand unter Strafe. Man kann da bis zu 7 Jahre ins Gefängnis, wenn man erwischt wurde. Das heißt, diese Leute mussten dann wirklich, als würden sie irgendwie Drogen kaufen, im Hintergässchen über irgendwelche windige Mittelsmänner dann ihre Geschäfte machen und gucken, damit sie nicht noch von den Regimeleuten erwischt werden, dabei ins Gefängnis kamen. Das heißt, es war halt für die ein extremer Stress. Und da hat man schon gemerkt, dass dieser Stress weg war, war eine Erleichterung.
Hier ist es das Regime, das sagt zum Beispiel eben, ihr dürft nicht mit Dollars. Also es sind nicht Sanktionen, sondern von innen heraus. Was war denn da eigentlich der Grund, weshalb das Regime so gegen seine Leute vorgeht? Ist das einfach nur Korruption, fertig?
Ja, das war halt auch die Natur dieses Regimes. Man muss wissen, Syrien war so ein bisschen staatssozialistisches Land. Es war eher so ein arabisch-nationalistischer Staat. Es war diese Baath-Partei, die da seit den 60er Jahren an der Macht war. Und in den 70ern, als dann Bashar al-Assad, also der gestürzte Diktator, dessen Vater an die Macht kam, die waren schon grundsätzlich gegenüber dieser Unternehmerelite in Aleppo nicht so gut eingestellt. Und in den letzten Jahren, als dann diese Sanktionen immer härter wurden, hat das Regime versucht, halt Geld zu machen und hat versucht, alle Leute irgendwie auszupressen. Und da hat halt auch dazu gehört, dass sie halt einfach zu diesen Geschäftsleuten gegangen sind und versucht haben, alles Geld einzusacken, was sie konnten. Und das hat dann zu bizarren Situationen geführt. Also als ich in dieser Industriezone war, bin ich zum Geschäftspartner von dem Sawas gegangen, der ein paar Straßen weiter seine Spinnerei hatte. Also dessen Fabrik war von außen gar nicht zu erkennen. Das war einfach so ein Gebäude im Rohbau mit einem Sandhügel vorne dran. Und wenn man dann durchs Treppenhaus reingegangen ist, hat man gemerkt, dass da chinesische Webmaschinen bei der Arbeit waren. Und der hat mir halt erzählt, dass er seine ganze Fabrik versteckt hat, in der Hoffnung, dass die Leute vom Regime das nicht rausfinden und ihm dann nicht das ganze Geld wegnehmen. Also der hat mehr oder weniger jedes Mal, wenn diese 12 Leute jetzt vom Finanzamt kamen, hat er das Licht ausgemacht und die Maschinen abgeschaltet, in der Hoffnung, die kriegen es nicht raus. Also so mussten diese Leute halt arbeiten damals.
Und so heißt es jetzt auch, wenn das Regime weg ist, dass sie Freiheit haben? Kann man das so einfach sagen?
Genau, also es gibt diese Hoffnung, dass das halt besser wird. Und diese Hoffnung wird jetzt eben nochmal genährt durch diesen Sanktionsentscheid. Und vor allem halt liegt halt die Messlatte so tief, ne? Weil es sind die meisten einfach froh, wenn sie einfach mal in Ruhe arbeiten können. Also mir hat dann einer gesagt so, ey, ich habe gefragt, habt ihr denn schon so Kontakte zu der neuen Wirtschaftsplanung, der neuen Regierung? Und die so, nein, wir sind einfach froh, wenn wir in Ruhe arbeiten können.
Wir sind gleich zurück.
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Vaudoise begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
Vielleicht endet bald die wirtschaftliche Isolation von Syrien. Die Leute werden hoffentlich in Zukunft in Ruhe gelassen. Was hast du sonst noch gesehen?
Ja, ich bin dann noch ein bisschen weiter nördlich gefahren von Aleppo raus, also von dieser Industriezone weg nach Azaz. Azaz ist eine Kleinstadt in Nordsyrien und im Gegensatz zu Aleppo, wo eben diese Regimeleute ihr Unwesen getrieben haben, war Azaz unter der Kontrolle von Rebellenmilizen, die von der Türkei unterstützt wurden.
Also auch Milizen, die der HTS nahe stehen, also die, die jetzt übernommen haben in Syrien, die des neuen Präsidenten.
Ja, beziehungsweise die mit ihnen verbündet sind, ja.
Ja, okay.
Das ist ja eine große Koalition, wo ganz viele dazu gehören und da gehören eben diese pro-türkischen Milizen von der Türkei unterstützten Milizen mittlerweile auch dazu, ja. Genau, da habe ich einen Getreidehändler getroffen, Faisal Fakir Waisi. Der hat eigentlich Pharmazeutik studiert und ist auch im Krieg dann geflohen, ist aus dem Land raus und hat in der Türkei, in der Osttürkei seine eigene Unternehmung aufgebaut, nämlich ein Getreidegeschäft, wo er aus der Ukraine und Russland Getreide importiert und dann weiter in den Nahen Osten exportiert, hat eine eigene Mühle. Und der will jetzt zurück, will zurück nach Aleppo und hat gesagt, er möchte eben in diese Industriezone zurückkommen, wo eben auch die anderen Unternehmer schon waren. Und sein großes Argument ist halt, wo er sagt, so, er hat im Ausland ganz viel gelernt in den letzten Jahren und möchte genau dieses Wissen jetzt zurück in die Heimat bringen. Und er steht halt für viele.
The issue is like, I want to go back because this is my homeland, my country. I want to serve my country. Now, if I open like a factory here in Aleppo, it means that I will have like 40 employees.
40?
40 employees. These 40 employees, they will have like 40 families.
Er streicht da seine eigene Verantwortung heraus. Gibt es sonst noch irgendwelche gute Gründe, für ihn zurückzukommen?
Er sagt eben, dass neben dieser patriotischen Pflicht, die er irgendwie eben erwähnt hat, hat er halt auch gesagt, gibt es halt auch einfach pragmatische Gründe, warum Syrien gar nicht so ein schlechter Produktionsstandort wäre für ihn. Er sagt, die Leute sind fleißig, die arbeiten hart und vor allem aber die sind die Löhne und Produktionskosten tiefer als in der Türkei. Er macht ja eben dieses Mehl, der gesagt hat, in der Türkei kostet ihn eine Tonne Mehl 18 Dollar, in Syrien würde ihn das nur 8 Dollar kosten.
Das rechnet sich dann.
Genau, es gibt da pragmatische Gründe, ja.
Das klingt bei ihm gut, das klingt alles insgesamt gut. Aber was ist am Schluss jetzt deine Einschätzung? Was bleibt bei dir nach dieser Reise?
Ja, eben, es war halt diese Euphorie, die man da gerade gefühlt hat bei den Unternehmern. Aber das ist halt eine Seite der Medaille, wenn man so sagen kann. Es ist ja noch nicht klar, wann diese Sanktionen wirklich aufgehoben werden. Es gab jetzt diesen Waiver, also es gibt jetzt irgendwie so die Diskussionen in Amerika, dass man die schon mal so ein bisschen aussetzt bis zum gewissen Grad. Aber Syrien hat natürlich noch ganz andere Probleme. Das Land ist wahnsinnig kaputt. Also als wir da in Aleppo rumgefahren sind, sehen halt ganze Stadtviertel sehen aus wie Stalingrad nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt immer noch Unsicherheit. Es gibt immer noch Auseinandersetzungen zwischen Milizen und dem IS. Als wir da waren, gab es Schießereien zwischen dem IS und den Regierungstruppen in Aleppo. Also es war wirklich vor Ort auch spürbar. Und das führt natürlich dazu, dass auch ausländische Investoren immer noch vorsichtig sind. Also die haben auch immer noch Angst, wirklich dahin zu kommen. Und dann gibt es halt noch ein anderes Element, nämlich es gibt halt auch jetzt mit der Öffnung dieses Landes nach dem Fall des Regimes führt es halt auch dazu, dass es mit Billigprodukten, vor allem aus der Türkei, überflutet wird. Und das ist natürlich auch für viele Unternehmer dann ein Problem. Das heißt, die sind zwar euphorisch, dass sie jetzt alle arbeiten können, aber wenn dann die ganzen günstigen und billigen Produkte kommen, dann merken die ersten, vor allem gerade kleinere Betriebe, auch schon, dass sie nicht mithalten können. Und das bedeutet, diese neue Zeit und diese Öffnung, für manche ist das sehr gut und birgt das viel Hoffnung, aber es birgt eben auch neue Probleme. Aber über allem war so das Schlussfazit, glaube ich schon, dass gerade in dieser Woche nach dem Beschluss der Amerikaner das ein ganz wichtiger Schritt für viele ist oder sie das ganz wichtigen Schritt sehen. Sie haben einfach die Hoffnung, wenn die Amerikaner diese Sanktionen jetzt endlich aussetzen, dass das dann so eine Wellenbewegung gibt, dass eben auch die Europäer anfangen, dann irgendwie die Sanktionen auszusetzen, dass die nachfolgen, dass es für alle einfacher wird und dass eben zumindest in Syrien die Möglichkeit auf eine bessere Zukunft besteht.
Danke, Daniel. Schön, warst du auch im Studio für einmal hier.
Danke, dass ich da sein konnte und bis zum nächsten Mal.
Das war der Akzent mit unserem Nahost-Korrespondenten Daniel Böhm, der für einige wenige Tage in Zürich war. Falls ihr jetzt noch nicht genug gehört habt, meine Kollegin Marlen Oehler hat mit ihrem Gast vertieft über Sanktionen gesprochen. Da ging es um die Sanktionen gegen Russland aber und ob das überhaupt etwas bringen kann. Zu hören ist das bei NZ Geopolitik. Wer dort nicht sowieso schon abonniert hat, einen Link gibt's in den Shownotes. Mein Name ist Simon Schaffer, bis zum nächsten Mal.